Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Kardinal Kaspers Rede zur Familienpastoral veröffentlicht. Religionsführer auf der Krim gegen Spaltung der Ukraine. Und gestern Fieber, heute normales Programm für den Papst. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Die italienische Tageszeitung Il Foglio hat an diesem Samstag den kompletten Konsistoriumstext von Kardinal Walter Kasper veröffentlicht. Der deutsche Kurienkardinal hatte am Donnerstag letzter Woche bei Kardinalsberatungen mit dem Papst hinter verschlossenen Türen die Auftaktrede gehalten. Bei den Beratungen ging es um einen Neuentwurf der kirchlichen Ehe- und Familienseelsorge. Mehr von Stefan von Kempis.
Wir müssen zugeben, so Kasper wörtlich, dass sich zwischen der Lehre der Kirche zu Ehe und Familie und dem Leben vieler Christen ein Abgrund aufgetan hat. Die Lehre der Kirche scheine heute vielen Christen weit von der Realität entfernt. Allerdings könne sich die Kirche nicht einfach liberal an den Status quo anpassen, sondern brauche eine Wiederbelebung ihrer Lehre aus dem Geist des Evangeliums. Kaspar warnte davor, Ehe und Familie zu romantisieren. Auch früher sei nicht alles besser gewesen. Der Kardinal plädierte für eine offene Diskussion über den kirchlichen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Sie können nach katholischer Lehre nicht die Kommunion empfangen. Die Kirche könne ihre Doktrin über die Unauflöslichkeit der Ehe zwar nicht verändern, so Kaspar. Keine Situation sei jedoch zu schwierig für Gottes Gnade. Er regte an, in bestimmten Fällen und nach einem Prozess der Buße die Betreffenden wieder zu den Sakramenten zuzulassen. Erleichterungen bei den kirchlichen Eheauflösungsverfahren lehnte Kaspar allerdings ab. Wie das letzte Konzil zu neuen Problemfeldern, etwa Ökumene, Türen geöffnet habe, könne man sich auch heute fragen, ist nicht auch in der Frage der wiederverheirateten Geschiedenen eine Weiterentwicklung möglich? Die Antwort könne nur differenziert ausfallen, weil die gegebenen Situationen sehr unterschiedlich seien. Kaspar wörtlich, eine allgemeine Lösung für alle Fälle kann es nicht geben.
In der katholischen Kirche ist es unter dem jetzigen Papst leichter geworden, in großer Freiheit über kontroverse Fragen neu nachzudenken. Das sagt der in El Salvador lehrende renommierte spanische Jesuit und Theologe John Sobrino am Freitag in Wien. Sobrino war seit den 70er Jahren mehrmals wegen seiner Positionierung für die Befreiungstheologie mit Rom in Konflikt. Er äußerte sich in einem Journalistengespräch aus Anlass eines Vortrags im Kardinalkönighaus über die Bekehrung der Kirche zu den Armen. Radio Stephansdom-Redakteurin Franziska Lehner sprach mit dem Theologen.
Vor rund einem Jahr hat Papst Benedikt XVI. Sein Amt als Bischof von Rom niedergelegt. Als sein Nachfolger wurde der Südamerikaner und Jesuit Jorge Mario Bergoglio gewählt. Er hat den Papstnamen Franziskus angenommen. Knapp ein Jahr nach dessen Amtsantritt merke man, dass sich die Kirche verändere und vieles leichter geworden sei. So der spanische Jesuit und Theologe John Sobrino. Seiner Meinung nach ginge es wieder mehr um die Nachfolge Jesu Christi.
Die Sache für die Kirche ist Jesus von Nazareth. Nicht die Päpste, nicht die Jesuiten, nicht die Befreiungstheologie. Ist Jesus von Nazareth. Die Sache. Für diese Sache glaube ich, der Papst Franziskus hat eine Stimmung, Ambiente geschafft, die einfacher macht, Jesus nachzufolgen.
John Sobrino ist einer der bedeutendsten Vertreter der Theologie der Armut oder auch Befreiungstheologie genannt. Der in El Salvador lehrende Jesuit zeigte sich sehr zufrieden mit der theologischen Ausrichtung von Papst Franziskus und dass dieser die Armen wieder in den Mittelpunkt rücke. Was John Sobrino aber weniger gefalle, sei die Tatsache, dass viele Christinnen und Christen nur Zuschauer des Papstes seien und nicht selbst aktiv werden würden.
Die Frage ist nicht, ob der Papst uns gefällt oder nicht, sondern wenn wir anschauen, dass dieser Papst etwas Gutes für die Welt, für die Arme der Welt, für die Nachfolge Jesu, für den Glauben an Gott, uns anbietet, dass wir bescheiden das tun. Wenn der Papst etwas tut, dass wir glauben, nicht hilft, dass wir es das nicht tun.
Viele würden zwar mit Papst Franziskus sympathisieren und dessen Botschaften und Handlungen zustimmen, diese Motivation aber nicht in aktives Tun umsetzen.
Ich verstehe, wir alle sind Zuschauer. Journalisten sind aktive Zuschauer, passive Zuschauer, aber Zuschauer, das ist keine menschliche Haltung. Ja?
Papst Franziskus bringe vor allem eine neue positive Stimmung in die Kirche.
Aber mehr als das, frische Luft. Dieser Papst hat die Luft geändert.
Laut John Sobrino habe Papst Franziskus den Mut, auf Sünden in der Kirche hinzuweisen, ohne gleich zu fürchten, dass dadurch die gesamte katholische Kirche einstürze. Diesen Mut schätze John Sobrino.
Die Religionsgemeinschaften auf der Halbinsel Krim haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen eine Spaltung der Ukraine gewandt. Die territoriale Einheit des Staates müsse bewahrt werden, heißt es in einer am Freitagabend verbreiteten Erklärung des Interreligiösen Rates der Krim. Darin werden alle Beteiligten zur Besonnenheit aufgerufen und eine friedliche Lösung der aktuellen Krise gefordert. Es müsse alles getan werden, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, heißt es in der Stellungnahme. Auf der Krim wurde am Abend der Luftraum über Simferopol gesperrt, nachdem auf einer Militärbasis nahe der Hauptstadt der ukrainischen Halbinsel etwa rund 2000 russische Soldaten gelandet sein sollen.
Es sind Bilder wie diese, die dazu geführt haben, dass die Ukraine ihr Militär in Alarmbereitschaft versetzt hat. Uniformierte Kräfte der russischen Schwarzmeerflotte sind an einer Grenzstation auf der Krim aufmarschiert. In der Stadt Balaklava demonstrieren sie so den Machtanspruch Moskaus. Auch zum Flughafen von Sewastopol sind bewaffnete Männer ausgerückt und blockieren ihn. Russland entsendete am Freitag bis zu 6000 zusätzliche Soldaten auf die Krim. Wie explosiv die Lage auf der Halbinsel ist, zeigen Überwachungsaufnahmen aus Simferopol. Dort stürmten pro-russische Milizen am Donnerstag das Regionalparlament. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Männer in das Gebäude eindringen. Vereinzelt gibt es Explosionen. Das Parlament arbeitet aber offenbar weiter. Bei einer Abstimmung hinter verschlossenen Türen wurde die Regionalregierung entlassen und ein neuer pro-russischer Chef ernannt. Die Abgeordneten forderten ein Referendum über die Unabhängigkeit der Krim.
Moskau protestiert gegen Übergriffe auf orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Das teilte das russische Außenministerium mit. Besonders Kirchen des Moskauer Patriarchats in der Ukraine seien Ziele der Angriffe gewesen. Kiew müsse die Schändung von orthodoxen Kirchen und die Einmischung in kirchliche Angelegenheiten unterbinden, heißt es in einer Erklärung von Donnerstagabend. Ein Ministeriumssprecher hatte zuvor erklärt, Extremisten versuchen, das Kiewer Höhlenkloster und das ebenfalls bedeutende Himmelfahrtskloster im westukrainischen Potschajew mit Gewalt zu stürmen. In der Ukraine gibt es eine orthodoxe Kirche des Kiewer und eine des Moskauer Patriarchats sowie eine orthodoxe autokephale Kirche. Zu ihnen bekennen sich laut Umfragen ungefähr gleich viele Menschen. Auch der russisch-orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill hatte zuletzt die neuen ukrainischen Machthaber gewarnt, sich in Kirchendinge einzumischen. Religiöse Angelegenheiten können nicht mit Gewalt gelöst werden, sagte er. Gleichzeitig sprach sich das Kirchenoberhaupt dafür aus, dass die angestrebte Vereinigte Orthodoxe Kirche der Ukraine Moskau untersteht. Die Anfang November abgeschlossene EU-Bürgerinitiative One of Us zum Schutz des Lebens ist am Donnerstag von der EU-Kommission in Empfang genommen worden. Die Initiative habe insgesamt rund 1,7 Millionen Unterzeichner und die erforderliche Mindestanzahl von Unterstützern in mindestens 7 Mitgliedstaaten erreicht, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Initiative, die neben Papst Franziskus auch vom Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn unterstützt wird, fordert von der EU einen Finanzierungsstopp für Aktivitäten, bei denen Embryonen zerstört werden, etwa in Forschung, Entwicklungshilfe und öffentlicher Gesundheit. Dabei berufen sich die Organisatoren auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 18. Oktober 2011, wonach das Leben des Menschen mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt. Im Gespräch mit Radio Vatikan bestätigt der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, dass die Initiative erfolgreich abgeschlossen sei und erläutert nun die weiteren Schritte.
Now the registration was done by the European Commission.
Die EU-Kommission wird dieses Anliegen sehr genau prüfen. Wir werden auf jeden Fall mit den Organisatoren der Initiative ein Gespräch führen. Das soll in den nächsten 3 Monaten geschehen. Šefčovič war am Wochenende im Vatikan, wo er Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin traf. Sie hätten unter anderem auch über One of Us gesprochen, so Šefčovič. Darüber hinaus veranstaltet das Europäische Parlament eine öffentliche Anhörung zu der Initiative. Danach liegt es an der Kommission zu entscheiden, ob es die Forderung in Form einer neuen Gesetzgebung aufgreifen will oder nicht. Bislang wurden 7 EU-Bürgerinitiativen abgeschlossen. Außer One of Us wurde der Kommission bereits die Initiative Wasser ist ein Menschenrecht vorgelegt. Erst kürzlich sagte Papst Franziskus in einer Botschaft an die Päpstliche Akademie für das Leben, Gesundheit oder Behinderungen sind niemals ein Grund, um eine Person auszuschließen oder, schlimmer noch, des Lebens zu berauben. Zur aktuellen Sterbehilfediskussion in verschiedenen Ländern Europas bezieht der Papst klar Stellung. Und schlimmer noch als Krankheit oder Behinderung sind aus seiner Sicht Verlassensein, Ausschluss oder das Verweigern von Liebe. Dass es auch anders geht, zeigt unser Buchtipp von diesem Samstag.
Stellen Sie sich vor, Ihr eigener Vater erkrankt an Demenz, Alzheimer. Sie sagen, Papa, ich bin's, dein Sohn, deine Tochter. Er sagt, ich habe keinen Sohn, keine Tochter. Der Mensch vor Ihnen, Ihr Vater, erkennt Sie nicht mehr und Sie erkennen ihn nicht mehr. Er scheint plötzlich ein Fremder. Doch Sie geben Ihren Vater nicht in ein Heim, nein, Sie entscheiden sich, ihn selbst zu pflegen, zu begleiten bis zum Tod. Wie diese große Herausforderung gelingen kann, das beschreibt Bernd Eichmann sehr einfühlsam in seinem Buch »Vater baut ab – Eine Geschichte von Demenz und Liebe«. Bei der Schilderung entnervter und überarbeiteter Pflegekräfte, auf die der Sohn bei einem Krankenhausaufenthalt trifft, äußert der Autor leise Kritik am Pflegesystem und Verständnis für Krankenpfleger und Krankenschwestern, die unter diesen Umständen nicht immer die nötige Zeit und Aufmerksamkeit für die Kranken finden. Dennoch ist da ein Fehler im System, so der Autor, der an dieser Stelle betont, es geht immer wieder aufs Neue um den einzelnen Menschen. Genau das zeigt Eichmann in seinem Buch. Eine Geschichte von Demenz und Liebe, der Untertitel des Buches trifft es sehr gut, denn Bernd Eichmann spart einerseits den Krankheitsverlauf und konkrete Beschreibungen der Demenz nicht aus. Bei allen Problemen und Hindernissen, die sich durch die Pflege des dementen Vaters, im Buch zärtlich Vater genannt, ergeben, kommt dabei aber auch immer wieder die Liebe durch. Dabei gelingt Eichmann das große Kunststück, weder unrealistisch noch kitschig zu wirken. Trotz der teilweise ungeschönten Schilderungen der Realität ist es auch nicht so, dass einem ständig der Trauerkloß im Hals sitzt. Im Gegenteil, beim Lesen stiehlt sich auch immer mal wieder ein leises Lächeln aufs Gesicht. Ohne diese gewisse Leichtigkeit trotz des ernsten Themas, ohne diese Liebe zum Vater, auch wenn er teilweise kaum noch als der zu erkennen ist, der er mal war, wäre eine solche Pflege wohl auch nicht möglich. Und unterm Strich, was bleibt? Das beantwortet der Autor am Ende des Buches mit 2 Worten. Nach den letzten Sätzen und einer leeren Zwischenseite steht da noch: Danke, Vater.
Eine Besprechung von Stefanie Stahlhofen. Und hier noch die Angaben zum Buch. Bernd Eichmann. Vater baut ab. Eine Geschichte von Demenz und Liebe. Gütersloher Verlagshaus. Etwa 18 Euro. Und hier noch ein Überblick an Kurznachrichten. Vatikan. Wegen eines leichten Fiebers hat Papst Franziskus am Freitagabend nicht, wie ursprünglich geplant, das römische Priesterseminar besucht. Sein Arzt habe dem Papst geraten, sich auszuruhen und den Termin zu verschieben, erläuterte Vatikansprecher Pater Federico Lombardi. An diesem Samstag nahm der Papst hingegen das vorgesehene Programm wahr. Unter anderem traf der Papst um 11 Uhr am Samstag den rumänischen Ministerpräsidenten Victor Viorel Ponta. Beide hätten unter anderem über die internationale Lage gesprochen und den Friedenseinsatz der Kirche gewürdigt. Deutschland. Die Kommission zur Prüfung des Finanzgebarens des Limburger Bischofs Franz-Peter Theberts van Elst hat ihre Arbeit abgeschlossen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung an diesem Samstag. Erzbischof Emeritus Robert Zollitsch, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, bestätigte, ihm liege der Bericht jetzt vor. Er werde ihn ausführlich studieren und mit dem Vatikan das weitere Vorgehen abstimmen, so Zollitsch. Über den Inhalt des Berichts sagt er nichts. Zollitsch schließt aus, dass es im Vatikan noch vor dem 10. März zu einer Entscheidung in der Causa Limburg kommen könnte. Am 10. März beginnt in Münster die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, bei der unter anderem ein neuer Vorsitzender gewählt wird. Das Kölner Domkapitel hat den bisherigen Generalvikar Stefan Hesse zum Diözesanadministrator gewählt. Der 47-Jährige leitet die Erzdiözese bis zur Einführung eines neuen Erzbischofs übergangsweise. Papst Franziskus hatte am Freitag den Rücktritt des Kölner Erzbischofs Kardinal Joachim Meissner angenommen. Eine Abschiedsfeier für Meissner ist für übernächsten Sonntag geplant. Kardinal Rainer Maria Wölki rechnet nicht mit einem grundlegenden Wandel der katholischen Sexualmoral. Was als wahr galt, sei jetzt nicht automatisch falsch. Das sagte der Berliner Kardinal Wölki der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Papst Franziskus habe mit der von ihm angeordneten weltweiten Befragung von Katholiken zu Ehe, Familie und Sexualität allerdings für heilsame Verunsicherung gesorgt, äußerte der Erzbischof von Berlin. Die Kirche müsse nun Formen und eine Sprache finden, um unsere positive Sicht von Liebe und Sexualität, Ehe und Familie verständlich zum Ausdruck zu bringen, sagte Wölki. Der Vatikan bittet die Bistümer und Pfarreien der Weltkirche um eine Kollekte für die Christen im Nahen Osten. Wie die Kongregation für die Ostkirchen am Freitag mitteilte, ergeht dazu in diesen Tagen ein Schreiben ihres Präfekten, Kardinal Leonardo Sandri, an die Bischöfe. Darin bittet er darum, in der Fastenzeit zur traditionellen Spende für die Glaubensbrüder im Heiligen Land und der gesamten krisengeschüttelten Region aufzurufen. Wiederholt habe Papst Franziskus zu Solidarität mit ihnen gemahnt. Diese solle sich auch in konkreter materieller Hilfe zeigen. In Deutschland ist traditionell die Palmsonntagskollekte für die Christen im Heiligen Land vorgesehen. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.